Hier ist Leipzig, hier ist heldenstadt.de, der Podcast.
Hallo Leipzig, hallo Guido.
Hallo Daniel, grüße dich.
Hier sind Guido und Daniel von heldenstadt.de und das ist der Leipzig-Podcast mit allen Dingen rund um Leipzig, Netzwelt, Leben, Klatsch und Tratsch, all die Dinge, die wichtig sind oder die uns wichtig erscheinen, auf heldenstadt.de und mit wunderbarer Unregelmäßigkeit im Podcast.
Schön, dass du wieder alles erklärt hast.
Natürlich.
Wir haben Samstag Nachmittag.
Genau, wir haben gerade ausgiebig Kaffee getrunken. Wie fandest du denn meinen French Press Kaffee?
Der Kaffee hat mir sehr, sehr gut geschmeckt, obwohl ich mit meiner Aeropress von zu Hause schon noch ein bisschen mehr Druck gewöhnt bin.
Okay, nee, ich mag das ja, wenn das ein bisschen sanft und milder ist. Ich brauch's nussig. Deswegen, wir sind zu Kaffeesnobs geworden. Ich habe letztes Jahr von meinen Kollegen ein Kaffeeseminar geschenkt bekommen. Habe ich das schon mal erzählt?
Hast du das schon erzählt im letzten Podcast?
Jedenfalls, seitdem habe ich jetzt endlich meine Kaffeesorte gefunden und heute war der Tag, wo ich Guido mal das verkosten durfte. Ich weiß, du bist härtere Dinge gewöhnt. Hm. Und jetzt sind wir aber ganz asketisch bei Mineralwasser und
Mineralwasser und wir haben jetzt auch schon 2 Stunden zusammengesessen, uns unterhalten, haben das nicht aufgenommen. Genau. Nur Alexa hat zugehört.
Wenn ihr wüsstet, ja, Alexa kann es uns wiedergeben.
Wenn ihr wüsstet, was wir hier alles für Klatsch und Tratsch ausgetauscht haben vorher, aber es war mal wieder notwendig.
Genau, aber wir haben uns gedacht, die letzten 20 Minuten unseres Gesprächs, die können wir euch auch zumuten. Ist viel passiert.
Ja? Heute ist Samstagnachmittag. Genau. Während wir hier uns unterhalten beide, findet in der Südvorstadt das Kali-Beben statt.
Die Kali lebt, die Kali bebt.
Genau, das ein oder andere Streetfood-Festival wahrscheinlich auch.
Ist heute auch, ja.
Ist heute auch.
Ist
und
immer, ja.
Irgendwelche Demonstrationen, der Marsch für, wie sagt man, dieser Science-Marsch.
Ach, der Science-Marsch,
genau.
Das ist mir komplett an mir vorbeigegangen.
Verlinken wir euch.
Okay. Kali-Beben, muss ich ja wirklich mal sagen, dachte ich ja zwischendurch, ist zu einer völligen, wir machen das jetzt jedes Jahr, Traditionsveranstaltung geworden, aber im Moment haben sie mal wieder guten Grund, weil die Hälfte der Kali gesperrt ist.
Die Hälfte der Kali ist gesperrt und ist auch sehr, sehr angenehm, habe ich mir erzählen lassen von den Leuten, die dort in der Gegend wohnen, dass dieses Grundrauschen an Autos und diese generelle Unruhe, die da herrscht, ist einfach nicht vorhanden. Es ist mehr Ruhe in den Wohnungen.
Das glaube ich.
Die Kinder können auch mal wieder draußen spielen.
Welcher Teil ist denn genau gesperrt? Südplatz ist noch, kommt man noch
der
ran.
Südplatz, ne? Da kommt man noch ran, hinten an der HTWK an der Ecke. Da ist einiges gesperrt, was dazu führt, dass die Zufahrt von der B2 quasi nicht mehr gegeben ist.
Ja, ja.
Und auch nicht in Richtung Völkerschlachtdenkmal. Da ist komplett die Kreuzung dicht. Das heißt, da hinten ist wirklich ein bisschen mehr Ruhe. Es biegen weniger Leute vom Leuschnerplatz, vom Ringen aus ein in die Südvorstadt. Und deswegen gesagt, einfach alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Du kannst abends betrunken einfach mal auf die Straße stolpern. Wusstest du, dass es dieses Jahr zum Kali-Beben, ich glaube, zum ersten Mal auch T-Shirts gibt?
Nein, steht da richtig drauf, Kali-Beben 2017.
Ja, Kali-Beben 2017, ja,
ich war dabei. Genau.
Ja, nee, das steht nicht drauf, aber du kannst wirklich T-Shirts kaufen.
Bierform zu diesem wunderschönen Körper.
Du kannst T-Shirts kaufen du kannst auch so eine Bags kaufen. Also
aber jetzt mal ohne Quatsch, das ist doch jetzt irgendwie das endgültige Zeichen, dass die Südvorstadt irgendwie durch ist, oder? Jetzt wirklich, liebes Muldental, willkommen auf dieser hippen Straße, von der man sich erzählt, dass hier total der Punk geht.
Ich dachte zuerst auch, als ich das gesehen habe mit den T-Shirts und so weiter, dachte ich mir, oh mein Gott, jetzt ist vorbei. Aber kleiner Hintergrund ist auch, da macht irgendwie so eine Siebdruck-T-Shirt-Bude mit, die da auf der Kurt-Eisner-Straße eröffnet hat.
Ja.
Und ist ja klar, dass die zum Kali-Beben dann natürlich auch ihren USP voranbringen, dass sie halt auch einfach T-Shirts machen. Deswegen ist es alles halb so wild. Also hat niemand vom Kali-Beben gesagt, ey, wir brauchen jetzt unbedingt auch T-Shirts, um das noch größer zu machen. So war es wohl nicht.
Nein, aber so der Gesamteindruck, wenn man auf der Kali jetzt auch unterwegs ist, ist ja schon, dass da viel Publikum ist. Also anders, dass das Publikum sich verändert hat.
Das ist eine Ausgehmeile geworden.
Das ist durchaus auch eine bürgerliche Ausgehmeile.
Mhm.
Also ich erlebe also inzwischen auch, dass wirklich, wenn Leute Leipzig besuchen, ja, ich habe gehört, man kann auf dieser Karl-Liebknecht-Straße gut fremdgehen, sag ich schon, gut ausgehen.
Gut ausgehen und
fremdgehen vielleicht auch.
Wenn du essen gehen möchtest, solltest du schon deinen Tisch vorbestellen.
Richtig.
So weit das, ist
das genau. Und das ist ja schon anders. Plus wir sollten vielleicht alle mal auf die Eisenbahnstraße. Ich habe jetzt zum ersten Mal Werbung für ein Restaurant auf der Eisenbahnstraße gesehen, im Straßenbahnfernsehen.
Mhm.
Und zwar, was stand da? Leipzigs bestes türkisches Restaurant, dann Eisenbahnstraße irgendwas. Hm? Und da ich türkische Küche und orientalische Küche sehr gern mag, habe ich kurz gedacht, na, das wär's doch jetzt wirklich mal gezielt essen zu gehen auf die Eisenbahnstraße. Würdest du mitkommen?
Mein Lieblingsgrieche war früher auf der Eisenbahnstraße. Der hat da irgendwann zugemacht.
Ja.
Ich war früher in den 90ern war ich sehr oft bei einem Griechen in der Eisenbahnstraße.
Echt? In den 90ern?
In den 90ern,
auf der Eisenbahnstraße.
Tja. Da bin ich regelmäßig, in den 90ern bin ich jeden Tag in der Eisenbahnstraße gewesen, bin ich jedes Mal, jeden Tag mit der Bahn durchgefahren.
Geil. Ja. Von einem Freund von mir wohnt der Sohn in einer WG neben der Eisenbahnstraße, der ist aus Dresden hierher gezogen und hat gedacht, ach scheiße, das kann alles nicht so ernst sein mit der Eisenbahnstraße, die meinen das nicht so und die, vor allem die Mieten sind echt überzeugend. Mhm. Der liebt es, der wohnt dort für sein Leben gern. Das Einzige, was ihn als Dresdner unheimlich ungehalten stimmt, ist, er sagt, auf der gesamten Eisenbahnstraße kriegst du keinen vernünftigen Döner. Das ist für den alles. Und das finde ich auch interessant, diese Aussage, weil das, also für, ja, das für geht, das, der ist 20 oder so, der sagt, das sind alles irgendwelche Geldwäsche, aber das schmeckt nicht.
Ja, die Ecke ändert sich auch, ne? Die Gegend ändert sich auch. Eisenbahnstraße wird sich verändern. Irgendwann hast du dann einfach auch nur noch einen Kaffee am anderen. Und wenn du irgendwann, ich sage es voraus, wenn du in 10 Jahren auf der Eisenbahnstraße einen Döner essen möchtest, musst du vorher reservieren,
Samstagabend. Richtig.
Genauso wird das kommen.
Wie heute in der Karli
eben. Neulich war wieder eine ganz, ganz schlimme Reportage über die Eisenbahnstraße im ZDF, die wieder von den üblichen verdächtigen Filmproduktionen.
Unsere Theorie bleibt erhalten sozusagen.
Alter,
Leipziger Alter. Filmbuden.
Drogen.
Haben wir das hier schon mal erzählt? Ich glaube noch nicht. Das hatten wir mal ganz kurz unseren lieben Hörern.
Wir haben das im Kreuzer-Interview
erzählt.
Unsere Theorie
darüber. Wir wurden ja im Januar im Kreuzer interviewt. Ja. Und da haben wir die Theorie aufgestellt, dass der Hype, der im Fernsehen zurzeit über die Eisenbahnstraße läuft oder eigentlich schon seit einem halben Jahr oder länger, dass also die Eisenbahnstraße die gefährlichste Meile Deutschlands wäre und dass man da Live-Reportagen macht und wir gehen mit 2 Crackhuren ein kaufen und sowas. Das sind irgendwie ständige Beiträge auf ProSieben und im ZDF bei Frontal 21. Und Guido hat da mal ein bisschen recherchiert, wo diese Beiträge herkommen. Und siehe da, das sind alles irgendwie so
Leipziger Firmen.
Zum Teil auch die gleichen Leipziger Firmen, ja, die das so machen. Und jetzt ist unsere Theorie, nachdem der Leipzig-Hype irgendwie ein bundesweites Thema ist, halten sich die Leipziger Filmfirmen jetzt daran fest an der Legende, die Eisenbahnstraße sei die gefährlichste Straße Meile Deutschlands.
Genau. Und das verkauft sich gut. Ja, und das wird auch jedes Mal abgenommen. Und so eine halbstündige Reportage, davon kann man auch wieder ein paar Monate leben.
Ja.
Da wird ja immer das Gleiche erzählt.
Genau, und entweder geht man mit einem Polizisten oder mit einem Drogenabhängigen über die Straße und zeigt so ein bisschen, man braucht, glaube ich, eine Einstellung, wie so dubios mit Drogen gehandelt wird. So 2 Menschen im Park, die sich die Hand reichen, das reicht ja schon.
Gesichter immer verpixeln. Schmutzige Fingernägel in Großaufnahme, ganz wichtig.
Große Plastik-Einkaufstaschen könnten ja auch schon Zeichen sein für Obdachlosigkeit.
Stressig bellende Hunde im Hintergrund.
Stressig bellende Hunde, ganz genau. Wichtig. Und ein böse rauchenden Mann vor einem Shisha-Restaurant
abführen.
Da könnte ja potenziell, ist ein Ausländer, könnte potenziell Drogenmagnat sein.
Und dann immer so Schwenk zu Rentnern, die auch mal so eingefangen werden, so kleine.
Früher war es ja ganz friedlich. Früher
war es besser aus. Sie sehen ja, aber jetzt ist okay, aber abends würde ich ja keinen Fuß auf der Straße
setzen. Ich habe ja nichts gegen die Ausländer, aber
was hier abgeht, ist doch manchmal ein bisschen
wenn
heftig.
Wenn Sie wüssten, genau. So, und dann noch Gegenschnitt, und dann braucht man noch den Polizeibeamten, der das neue Bürgerbüro in der Eisenbahnstraße hat. Sagt, ja, die Kriminalität hier hat in den letzten Jahren signifikant zugenommen, aber wir sind der Meinung,
dass
es ist, durch Präsenz zeigen ist es
wichtig. Von 9 bis 18 Uhr sind wir schon auch mal
da. Wir Polizisten müssen angstfrei mit der Situation umgehen lernen. So, ja, und dann fertig ist der Beitrag fürs Vorabendprogramm. Und guckt euch das mal an. Da sind immer Leipziger Fernsehmenschen dahinter. Und unsere Theorie ist, die halten sich selbst am Leben mit dieser Legende.
Ich glaube, die ist sogar noch online. Ich werde die mal verlinken in den Shownotes.
Krass.
Zurück zum Karlibeben.
Karlibeben,
da kommen wir eigentlich her, Mensch. Für Fremdleipziger mal ganz kurz. Das Karlibeben ist ja so entstanden, dass es vor, keine Ahnung, schon wieder drei, vier Jahre her, große Bauarbeiten auf der Karl-Liebknecht-Straße gab und was dazu führte, dass kein Auto dort über Monate die Gegend passieren konnte, was zu einem starken Umsatzrückgang geführt hat bei den Händlern und Gewerbetreibenden da auf der Karli.
Man muss sagen, es waren dringend notwendige Bauarbeiten.
Also das
Gleisbett
Fall.
Für die Straßenbahn
war
desolat, die Straße war übel, als Fahrradfahrer ist man da in Lebensgefahr gewesen. Hat aber gleichzeitig natürlich zur Folge, dass die Straße jetzt wesentlich, ich sag's mal, stromlinienförmiger daherkommt, mit Parkbuchten, mit neuen Pflanzen, mit einem engeren Straßenverlauf. Aber das ist natürlich der Preis, den man zahlt für Modernisierung.
Und die Gewerbetreibenden haben sich damals zusammengetan und haben gesagt, wir möchten was dagegen tun, wir möchten zeigen, ihr könnt trotzdem noch auf die Karli kommen. Wir machen ein großes Karlibeben, was heißt, wir machen ein großes Straßenfest, wir machen alles auf, wir stellen Bands und Clowns auf die Straßen und ihr könnt dort alle abcornern, könnt bei uns ein bisschen euer Bierchen trinken, könnt bei uns tagsüber ein bisschen konsumieren und wir feiern alle gemeinsam.
Und wir zeigen, diese Straße ist immer noch eine Option und sie ist nicht weg.
Jawohl.
Und sie wollten zum einen wieder den Umsatz kompensieren, so nach dem Motto, das, was im Tagesgeschäft ausbleibt, und zum anderen einfach zeigen, große Straßenfest, große Party.
Und das hat geklappt und das hat so gut geklappt, dass nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind, jetzt das Karlibeben zu einer regelmäßigen Veranstaltung wird und unter anderem ist es auch heute wieder soweit.
Daher meine Spitze ganz am Anfang, jetzt hat ja wieder das Karlibeben einen richtigen Sinn, weil jetzt wird ja gerade mal wieder gebaut.
Ja, so. So viel zum
Karlibeben. Wobei eine Sache möchte ich da noch sagen. Wir haben ja einige, was sind das, Gewerbe? Betreibende Restaurantbetreiber nach den ersten 2 Karlibeben gesagt, dass diese Idee, die Leute quasi da auf die Karte zu holen, das hat zwar funktioniert, aber das heißt mitnichten, dass die Leute in die Kneipen gegangen sind. Also das Problem ist, sobald natürlich ein Bier im Freiverkauf da ist und man und das Wetter halbwegs ansprechend, bleibt man natürlich draußen. Ja. Das heißt also, die Kneipe waren zum Teil ein bisschen underwhelmed von den ersten zwei, drei Kalibäben oder ersten zwei Kalibäben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie jetzt so viel anders machen oder ob sie sich einfach darauf eingestellt haben und alle jetzt in den Freiverkauf gehen. Das scheint mir eher die Lösung zu sein.
Das wäre wahrscheinlich die Lösung, weil wenn du dir das so anguckst und da mit dem Auto kommst du nicht mehr durch, die Straße ist jetzt abgesperrt ab Nachmittag, dass da die Leute halt einfach auf der Straße rumhängen, sehen und gesehen werden, wie es halt immer ist bei solchen Straßenfesten. Im Prinzip cornern halt alle rum und
ja, oder vielleicht auch
wenn es so zu laut wird, die Polizei wird nicht kommen.
Jugendliche, die aus dem Muldental, die in Leipzig ihren ersten Vollrausch feiern oder sowas, das kann man jetzt auch da sehen leider. Ja.
So, Kalibäben.
Schön.
Ich muss mal wieder hin bei Gelegenheit. Stand der Aufnahme. Ja. Was ist uns jetzt noch so aufgefallen? Top-Thema in Leipzig gerade zurzeit. Gestern am Freitag hat die Welt Online einen Bericht veröffentlicht und übertitelt mit der Überschrift Berlin jetzt auch Hauptstadt des Verbrechens.
Berlin ist die Hauptstadt des Verbrechens. Berlin ist die Hauptstadt, es hieß immer, Leipzig sei eine kriminelle Hochburg im Osten.
Also die Hauptstadt des Verbrechens war vorher jahrelang Frankfurt am Main.
Ach so.
Die sind jetzt nur noch auf Platz 4 abgerutscht. Hintergrund, die Annahme fußt auf der polizeilichen Kriminalitätsstatistik von 2016, die wohl am Montag erst, also wenn ihr diesen Podcast hören werdet, von Bundesinnenminister de Maizière und vom Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Herrn Markus Ulbich, den wir alle aus Sachsen kennen, als Daniel? CDU?
Innenminister.
Jawohl.
Dankeschön.
Die beiden stellen am Montag.
Lokalpolitik.
Die beiden stellen am Montag diese Kriminalitätsstatistik.
Ulbich kenne ich natürlich. Das ist nicht der, dessen Haus mit Buttersäure anschlagt.
Nein, das war Herr Gemko, der in Leipzig gewohnt hat.
Wir schweifen aber. Erzähl weiter. Also nochmal, Kriminalitätsbericht wird am Montag groß vorgestellt.
Groß vorgestellt. Vorher schon bei Springer gelandet und bei Welt Online einfach mal verwurstet. Und wir kommen in Berlin auf 16.161 erfasste Straftaten auf 100.000 Einwohner im Jahr. Also im Jahr auf 100.000 Einwohner 16.000 und zerquetschte Straftaten.
Heißt Diebstahl, die erfasst
alles. Da kommt alles rein. Alles
komplett.
Alles, was irgendwie eine Anzeige, das sind alle Straftaten, die erfasst werden von der Polizei. Das ist auch alles. Es wird in dieser Statistik nicht die Schwere der Straftat gewichtet.
Das meinte ich gerade.
Also Ladendiebstahl zählt wahrscheinlich egal, genauso rein.
Ladendiebstahl oder sexuellen Übergriffen.
Alles oder Mord. Fahrraddiebstahl. Es zählt alles halt rein. Und da kommt Berlin auf 16.100 ein paar zerquetschte. Leipzig auf Platz 2.
Darf ich schätzen? Ich habe es noch nicht gesehen.
Na los.
Leipzig ist Platz 2, sagst du.
Mit?
In Berlin sind 16.000 Verbrechen auf 100.000.
Genau.
Ich glaube, Leipzig ist deutlich kleiner, deutlich provinzieller, dementsprechend deutlich weniger. Ich muss extra nicht auf deinen Zettel gucken.
Nee, nicht gucken.
16.000, dann sind es aber bei uns auf keinen Fall mehr als 10.000 bis 12.000.
Leipzig 15.811. Nee. 15.000 erfasste Straftaten auf 100.000 Einwohner.
Ist, weil die mir letztes Jahr mein Handy geklaut haben.
Wahrscheinlich. Meine Frage, ich habe mir dabei gedacht, okay, wenn Berlin und Leipzig schon als Hauptstadt der Verbrechen tituliert werden, muss es uns in Deutschland doch eigentlich ziemlich gut gehen, was so Verbrechen und generell.
Aber das ist doch eigentlich schon viel Verbrechen.
Ja, aber guck mal, wir beide wohnen jetzt hier in Leipzig. Und was sind so die Verbrechen, mit denen du so...
Mir wurde vergangenes Jahr mein Telefon geklaut. Okay, ich war dabei, wie in der Straßenbahn, ich habe einen Übergriff gesehen, wie Menschen eine Frau belästigt haben. Mhm. Und dann wurde das, ich weiß hier von meinen Nachbarn, dass wieder mal Fahrräder geklaut wurden. Ich kenne zwei Freunde, die im vergangenen Jahr das Auto geklaut oder aber eingebrochen wurden.
So, gut.
Das ist die Art von Kriminalität, mit der ich hier in Leipzig konfrontiert wurde. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir leben hier in einer gefährlichen Stadt. Ich weiß aber, dass meine Nachbarin zum Beispiel mir neulich erzählt hat, dass bei uns im Keller irgendwie zwei komische Gestalten gesessen haben sollen. Mhm. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Aber das ist das, was ich wahrnehme. Das ist schon relativ viel Kriminalität.
Ja. Und allen anderen Städten in Deutschland geht's besser. Da ist weniger los. Da werden weniger Straftaten erfasst als in Leipzig.
Naja,
das ist das Schlimmste, was du und ich hier jeden Tag erleben, ist quasi das Schlimmste, was dir in Deutschland passieren kann, so im so generellen
Sicherheitsgefühl. Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Ja, also wenn man nach dieser Polizeistatistik geht. Ja,
natürlich, Leipzig ist kein Ort, wo du dein Leben fürchten musst oder sowas. Nee. Also noch nicht mal auf der Eisenbahnstraße.
Auf Platz 3 übrigens Hannover. Obwohl, Eisenbahnstraße hängt auch wirklich von der Uhrzeit ab und was du dort machst. Ne? Also ich war auf der Eisenbahnstraße, man kann viel lachen, aber es ist trotzdem nicht so irgendwie der geilste Ort, um nachts um eins mit dem Handy an der Haltestelle zu chillen.
Muss ich dir wirklich klipp und klar sagen, das halte ich für ein Vorurteil. Genau wie diese Mär, dass man irgendwie, sobald es dunkel ist, nicht mehr durch diesen Park hinter der Oper gehen dürfe, weil dann garantiert böse Menschen dich bis aufs
Blut ausrauben. Ja, nicht garantiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist aber dann
oder habe ich einfach die falsche Statur für Übergriffe? Das kann ja auch sein, dass das einfach sagen, dicke weiße Männer sind jetzt jetzt nicht so gefährdet wie kleine zierliche Frauen oder sowas.
Das wird wahrscheinlich auch, weil sich Kriminelle immer das schwächste Opfer, also das schwächste Glied der Kette aussuchen. Das mag eine Rolle spielen.
Du meinst, man kann in die Kali, auf die Eisenbahnstraße nachts um eins sollte man nicht telefonieren?
Doch, kann man gehen, aber es ist wahrscheinlich, es ist nicht der gechillteste Ort, um dort mit dem Handy abzuhängen an der Straßenhaltestelle. Ich würde es mir halt einfach verkneifen. Das würde ich aber generell auch überall verkneifen, aber dort erst recht.
Du, nochmal, die Stammhörer wissen es ja, mir wurde das Telefon geklaut auf dem am Hauptbahnhof, einfach nur während ich es quasi im Winter von meiner Innentasche in meine Seitentasche verlagern wollte. Und seitdem habe ich natürlich auch sehr genau darauf aufgepasst, was mache ich mit meinem Telefon. Ja. Inzwischen ist das längst wieder weg und ich bin genauso leichtsinnig wie vorher.
Ich mache das nicht. Also ich stelle mich zum Beispiel nicht an Haltestellen und surfe mit dem Handy, während an mir
das Fahrrad... Das mache ich auch nicht mehr.
Das sind so Dinge, die ich nicht mache. Also man hat schon so ein bisschen, man schließt ja auch die Wohnungstür zweimal um, wenn man geht.
Aber du willst doch trotzdem nicht in diesem Dauergefühl leben. Guck dir deine Wohnung nochmal schön an, morgen könnte schon der Einbrecher drin
sein. Nee, das machen wir auch nicht. Ne?
Das ist nicht
bei deswegen, dir, nee. So schlimm kann es uns ja nicht gehen in Deutschland, wenn Hannover auf Platz 3 kommt.
Und wo ist denn jetzt Frankfurt?
Frankfurt am Main ist jetzt auf Platz 4.
Also bei Hannover, ich muss diesen schlechten Gag bringen, als du jetzt gerade Hannover gesagt hast. Ich kenne drei Verbrechen schon, die bei Hannover völlig plausibel sind. Scorpions, Lena Meyer-Landrut und Fury in the Slaughterhouse. Sorry, aber Hannover.
Fury in the Slaughterhouse werden die Älteren von euch wohl noch kennen. Das ist eine Band aus Hannover.
Sag nicht zu viel falsch.
Die in Norddeutschland sehr viele Fans haben.
Ja.
Und auch einige Radiohits hatten. Und
Time to Wonder, When I'm Dead and Gone, Dancing in the Sunshine of the Dark.
Das kann man hören,
kann
man beim Autofahren gut hören, ohne aggressiv im Straßenverkehr
zu werden. Aber offiziell, ich wurde jetzt neulich im Büro ausgedacht, als ich gemeint habe, dass die doch gar nicht so schlimm waren. Deswegen musste ich diesen Gag jetzt bringen. So. Okay, egal.
Frankfurt auf Platz 4. München übrigens irgendwo ganz weit abgeschlagen, ganz hinten mit, und jetzt kommt's, 7.900.
Ist das
süß. Also Berlin 16.000, Berlin 7.000 auf 100.000. In München siehst du es tatsächlich, dass da Fahrräder nicht angeschlossen werden.
Da kostet also aber auch die Mieten das Dreifache von
Berlin. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist schon ein bisschen anderes Klima.
Das ist aber auch so ein Sicherheitsding, wenn du immer so amerikanisches Fernsehen guckst, hast du ja immer das Gefühl, die lassen ja grundsätzlich alle ihre Wohnungen offen. Ne? Also so wenn diese typischen Vorstadtserien, da ist ja eigentlich, man klingelt ja aus reiner Höflichkeit, weil die Türen immer irgendwie offen stehen, man könnte auch ohne Probleme mal schnell reingehen.
Das war schon in Miami Vice so, dass Don Johnson einfach die Kiste abgestellt hat, Schlüssel steckt, fertig.
Traut euch das mal in Eutritsch, Freunde. Das
war, glaube ich, aus dramaturgischen Gründen. Also die grüßen sich auch nicht, wenn sie sich sagen,
ja,
die
fangen einfach an zu sprechen. Ist ja eh sehr ostdeutsch, das macht ja, man ja, das macht man ja schon in Westdeutschland nicht
mehr. Und Schuhe ausziehen, wenn man die Wohnung betritt.
Ja, wobei ich immer sage, dass sie an, weil ich kann da gut mit. Es gibt aber Leute, die können das auf den Tod nicht ausstellen.
Schuhe ausziehen.
Ich finde Schuhe ausziehen okay, aber man kann sie bei mir auch anlassen.
Ich finde Schuhe ausziehen ist einfach eine Höflichkeit. Man zieht die Schuhe aus, wenn man in die Wohnung der Leute kommt. Die Schuhe sind schmutzig, die haben nichts, die Straße hat draußen zu bleiben. Splitsteine auf dem Boden.
Das mag ich ja auch nicht.
Wohnung.
Das
oder
mag
ich Bett, auch nicht.
Aber ich habe über die Jahre gemerkt, bei mir ist es so, ich habe ganz oft irgendwie Kinder hier zu Besuch.
Oder wahrscheinlich Familien mehr Freunde aus Westdeutschland zu besuchen.
Wahrscheinlich habe ich auch Freunde aus Westdeutschland. Und ich finde, da musst du halt einmal mehr irgendwie durch Laminat fegen oder sowas. Aber ich finde das nicht so.
Damit hätten wir geklärt, dass wir zwei eigentlich fast hundertprozentig zwei waschechte Ossis sind.
Was ist denn, wann ist man ein waschechter Ossi?
Wenn du in der DDR geboren bist, zum
Beispiel. Na gut, dann bin ich ein waschechter Ossi. Wir können ja mal eine Facebook-Gruppe machen. Du bist ein Ossi, wenn. Oder du zu 100%, wenn du einmal schon
in
Aue gewesen bist.
Du erinnerst dich, wer das Kreuzer-Interview mit uns beiden gelesen hat im Januar, der hat auch, wir wurden auch gefragt, war man denn ein echter Leipziger, ist was ihr meint. Und da war, deine Antwort kenne ich nicht mehr, meine weiß ich noch. Wenn man Leipzig sagt statt Leipzig, dann hat man es noch nicht geschafft.
Fand ich sehr richtig, ja. Ich habe, glaube ich, nur gesagt, dass ich mir nach über 20 Jahren in Leipzig erlaube, einfach zu sagen, ich bin Leipziger.
Also.
Aber jedenfalls hochinteressant, Leipzig ist also quasi nicht mehr die allerkriminellste Stadt, aber ist inzwischen krimineller als München, okay, aber Frankfurt, okay, aber Hannover,
meine ich. Je nachdem, wie man quasi die Kriminalfälle, also die Statistik interpretiert, wie gesagt, genaue Zahlen kennen wir noch nicht, da zählt alles rein.
Hast du das Gefühl, in einer unsicheren Stadt zu leben?
Das mit dem Fahrraddiebstahl finde ich schon nicht so schön. Und,
aber das muss doch in Städten wie Münster oder sowas, war neulich gewesen, wo es also mehr Fahrräder als Menschen gibt, muss doch viel schlimmer sein.
Fahrraddiebstahl, mein Gott, dann ist das Fahrrad halt weg, die Versicherung zahlt. Was ich überhaupt nicht gut finde, sind so Anstiege von Wohnungseinbrüchen. Also das Wohnungseinbruch ist also von mir aus kann draußen sonst was passieren, da können auch die Spritzen auf dem Kinderspielplatz liegen, aber ich möchte bitte keine Wohnungseinbrüche. Also es muss noch einen Rückzugsort geben, der gesichert ist. Solange wie das vorhanden ist und wenn das bedroht wird, dann fühle ich mich unsicher. Also es muss ein Rückzugsort geben.
Was aber nicht mehr so krass da ist, ist so Kupferdiebstahl und sowas. Ich kann mich erinnern, es gab mal eine Zeit, wo die durch Eutritsch und Gudis gefahren sind und die Türklinken abmontiert haben, weil sie Metall
vielleicht
es ist so Wellen, ne?
Ja, kann sein, ob das die Kupferdiebstahl-Statistik jetzt nicht so, vielleicht wird auch nicht so viel darüber berichtet, berichtet in dem Polizeibericht.
Ja, das fand, ne, wir waren betroffen hier. Wir hatten plötzlich eine Eingangstür weniger. Und dann las ich darüber, dass das also ein Riesenproblem in Leipzig-Nord gewesen sei, dass da irgendwelche Banden durch Gohlis und Eutritsch gefahren sind und haben wir wirklich überall die Türen abgeschraubt. Jo. Und das nicht, um besser reinzukommen, sondern weil das Metall so wertvoll ist.
Internet war weg. Kupferleitung abmontiert.
Ja, sorry, die haben die Kupferleitung aus dem Boden gezogen.
Sorry, Alexa. Wobei Diebstahl ja deutschlandweit um 4,4% zurückgegangen ist im Vergleich zum Vorjahr. Habe ich mir auch abgeschrieben hier.
Es wird weniger geklaut.
Und der und was nach oben gegangen ist, also plus 11% mit 24.000 noch was zerquetschte Fälle in Deutschland, ist der Widerstand gegen die Staatsgewalt. Kann mir gut vorstellen, dass Leipzig zum Beispiel auch so weit oben gelandet ist, weil wir ja hier ständig jede Woche diese Demonstrationen hatten.
Richtig.
Und dementsprechend auch wahrscheinlich auch die ganze Straftaten dort erfasst
wurden. Das stimmt. Und wenn da einfach, also da reicht wahrscheinlich schon ein Anpöbeln eines Polizisten, was ja auch schon eine Art Widerstand. Klar, Beleidigung ja. Ist ja ein Tatbestand. Na gut, also hoffen wir mal, dass wir uns trotzdem dieses Jahr in Leipzig alle wohlfühlen, aber es ist schon bedenklich, wenn man sieht, dass wir da kaum uns was nehmen von
Berlin,
großen Städten wie Berlin.
Berlin, Hauptstadt des Verbrechens, wir haben es wieder nicht geschafft auf die 1.
Mal ein Superlativ, den Leipzig nicht reißt, na ja. Gut, aber kommt noch. Ich wollte mal was Positives erzählen.
Bitte.
Ich wollte mal eine Lanze brechen für die Mitarbeiterinnen, in dem Fall im Finanzamt Leipzig, Finanzamt Leipzig 1. Ich hatte gerade...
Du hattest so mit dem Finanzamt zu tun.
Ich hatte mit dem Finanzamt zu tun, ja. Mehr oder weniger so halbdienstlich ging es um eine Vereinsgründung. Und da brauchst du ja, wenn du dann eingetragen bist als Verein, einen Gemeinnützigkeitsnachweis und sowas. Und eigentlich hatte ich auf diesen ganzen Kram, diesen ganzen Bürokram weder eine Ahnung davon, noch hatte ich da Lust zu. So. Und ich wusste aber, man muss, um diese Gemeinnützigkeit zu beantragen, beim Finanzamt bestimmte Formulare ausfüllen.
Ein paar Scheine über den Tisch schieben und schon läuft die Sache.
Genau. Und das klappt tatsächlich. Nein, Quatsch. Und mit meinem Halbwissen habe ich da quasi angerufen beim Finanzamt und hatte erst so ganz, wie man es erwartet, in so einem brummeligen Telefonzentrum. Ich weiß nicht, ob das ein Mann war mit Sprechkanüle oder irgendwas. Das klang ganz seltsam. Und habe ich mein Anliegen gesagt, ja, Moment mal, so, dann hat es getut. Und so weiter, dann hatte ich eine Dame dran und die war so unfassbar freundlich und so unfassbar nett und wir haben uns da echt nett und ich habe gesagt, hören Sie mal Folgendes und ich weiß, ich brauche das und das und das. Ja, das Formular ist so und so und das kriegen Sie auf der Website.
Du musstest erst am Pförtner vorbei, das war es wahrscheinlich.
Ich musste erst am Pförtner vorbei. Ja. Und dann meinte die Dame auch, und wenn Sie uns dann die E-Mail schreiben, ich sag, dann schreiben Sie da unbedingt rein, eilt, weil dann wissen wir, dass das bei Ihnen alles ein bisschen und er sagt, da kann ich Ihnen die E-Mail nicht direkt schicken und das fand ich interessant. Sagte, nein, das geht nicht, weil sämtliche E-Mails an eine zentrale E-Mail-Adresse geschickt werden und dann nach Sachgebiet, die werden vorher gesichtet, könnte ja auch ein Virus drin sein und sowas, also auch aus Sicherheitsgründen, und werden dann abgegeben. Das heißt, man muss also, wenn man beim Finanzamt was will, man kennt seinen Ansprechpartner, diesen Lifehack kann ich euch mitgeben, dann schreibt ihn die Betreffzeile schon zu Händen Frau so und so oder Herrn so und so rein, weil dann wird das natürlich gleich berücksichtigt, ansonsten gucken die erst, wer ist zuständig und das kann ein bisschen länger dauern.
Stimmt.
Das Schöne ist, ich kann jetzt so positiv von diesem Finanzamt reden, weil das war vor 4 Wochen und ich habe bis heute noch keine Rückmeldung. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob ich gefrustet sein werde, weil wir irgendwie Pech gehabt haben oder ob ich alles falsch ausgefüllt habe. Im Moment hatte ich wirklich das Gefühl, boah, nett, der deutschen Sprache mächtig.
Schon mal wichtig.
Ja, ohne Scheiß. Und hat total freundlich, hat auch gesagt, na also wenn Sie mich so freundlich fragen, dann gebe ich natürlich gerne die und die Antwort. Also war total, es war auch ein bisschen charmant, fast schon ein bisschen flirty.
Du kannst also im nächsten Podcast kannst du erzählen, ob sich dein Eindruck bestätigt hat oder
bei unserer Unregelmäßigkeit, wenn ich euch sage, ob es den Verein noch gibt. Ja, genau. Nee, aber wirklich, ich muss mal sagen, das ist super. Und warum ich das erzähle, ich kenne tatsächlich über andere Wege wiederum einen Mann, der in irgendeiner Berufsakademie in Meißen Mitarbeiter des Finanzamtes coacht und ausbildet, also des Finanzamtes Leipzig. Und dem habe ich das erzählt, wie begeistert ich war. Und dann ich wusste das aber nicht. Und der hatte plötzlich stolz geschwellte Brust. Und er meinte, ja, die sind doch bei mir alle in die
Ausbildung gegangen. Die haben erstmal durch die Mühle geschickt bei mir.
Das war früher ganz anders. Quatsch, es gibt da wirklich, also die kriegen da richtig auch so, wie man Kundenkommunikation macht. Ja. Also auch allein schon diese Empathie, sich in diese genervten, fürchterlichen Antragsteller wie uns rein zu versetzen und sowas, das kriegen die beigebracht. Und das hat denen so unglaublich gefreut, als ich das erzählt habe. Und da sagte, und was, Finanzamt Leipzig 1? Ja, dann waren die mit Sicherheit bei uns gewesen. Und der war total happy, dass ich das erzählt habe, weil ich klang wie so ein Werbebote irgendwie.
Sie kamen als Monster zu uns.
Und ja, wir haben sie geschnitten. das will ich überhaupt Gottes Willen nicht sagen. Ich will nur sagen, dass wenn man dort anruft und die erste Hürde nimmt, ja, diesen Sprechcomputer oder den Pförtner oder was das war, und dann ich war ja noch nicht mal bei der richtigen Dame gelandet, weil die war im Urlaub. Und ihre Kollegin hat mir das aber alles so zauberhaft erklärt, dass ich wirklich sage, jetzt im Moment, Stand jetzt, wo ich noch keine Rückschreiben habe, und ich habe, weiß Gott, auch genug Grund, sauer auf das Finanzamt zu sein, aber das hat andere Gründe, die ich hier nicht bestimmt in der Öffentlichkeit
ausführen werde.
Immer am Monatsende. Genau. Aber tatsächlich, das muss ich sagen, ich war geplättet von den freundlichen Damen dort. Also Hut ab. Das muss man auch mal sagen, wir jammern so viel rum, oder? Wir sind so negativ manchmal.
Guck mal, die Sonne scheint gerade.
Die
Sonne kommt gerade raus.
Guido, was steht denn auf unserem Besprechungszettel noch
drauf? Ich habe mir noch aufgeschrieben Dinge, die ich auch sehr interessant fand. Und zwar gab es jetzt vor 4 Wochen mal einen Bericht in der FOZ über den Grundstücksmarktbericht des Leipziger Gutachterausschusses. Bitte keine Hintergrundfragen.
Grundstücksmarktbericht.
Der Grundstücksmarktbericht. Wenn in Leipzig so Grundstücke verkauft, irgendwie hin und her irgendwas gedealt wird, dann wird das irgendwie alles erfasst, so habe ich das begriffen. Okay. Da gibt es so ein paar Eckpunkte, die man sich, wo man so ein bisschen gucken kann und woran man sieht, wie sich gerade der Grundstücksmarkt hier in Leipzig ein bisschen entwickelt. Da standen ganz interessante Sachen drin. Okay. Zum Beispiel, dass in Leipzig momentan zur Zeit 2015, 16 ein Eigenheimareal mit einer Durchschnittsgröße von 650 Quadratmetern für 97.000 Euro zu haben ist. Ne? Also 97.000 Euro und du bist mit einem Eigenheimareal von 656 Quadratmetern dabei. Oder
ist das jetzt, also muss man mal einordnen, ist das jetzt viel oder wenig?
Das ist im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland relativ wenig, glaube ich, noch, ja, auf jeden Fall. Okay. Da sieht es in München und im Taunus schon ganz anders aus.
Ja, das ist klar.
Aber es geht auch in Leipzig rasant nach oben, weil die Preise der Geschossbaugrundstücke, ne, also Grundstücke, auf denen du halt so mehr Geschosse auch bauen kannst, haben sich fast schon verdoppelt in den letzten 12 Monaten.
Okay.
Der Bodenrichtwert im Waldstraßenviertel zum Beispiel ist von 450 auf 700 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Gerade die Lage die innennahen Lagen haben sich, da hast du wohl schon Preise von 1.000 Euro.
Na, das
da geht's richtig nach oben. Und also sanierte Eigentumswohnungen zum Beispiel, der Erstverkauf, da ging es um 8% nach oben. Da sind es 3.335 Euro.
Das ist ein Mittel für Leipzig, ein Mittelwert für Leipzig.
Das ist ungefähr so ein Mittelwert
für Leipzig. Also egal, ob jetzt Waldstraßenviertel oder Schönefeld.
Ja, und wobei ich auch ganz interessant finde, dass 94% der Erwerber nicht aus Leipzig kommen.
Naja.
Allerdings bei dem Wiederverkauf kommen 37%, bei 37% kommen Einheimische zum Zuge.
Ich glaube nach wie vor, dass das Thema Grundstücke und Immobilien in Leipzig eine absolute finanzielle Goldgrube ist.
Ja.
Ich glaube, dieser Hype ist noch lange nicht.
Das ist gerade, wenn du dir das anguckst, ich meine, plus 8% und solche Sachen.
Wenn du dann noch sowas hörst, was war diese Woche noch? Die haben ja jetzt endgültig, die Stadt hat den Zuschlag gegeben für dieses Areal nördlich vom Hauptbahnhof. Bis zum TV-Club hoch. Ist ja alles so an den Stadtwerken vorbei und sowas nördlich vom Hauptbahnhof. So Brachland, und das wird jetzt komplett, das hat die Stadt jetzt beschlossen. Ach, diese C&E-Gruppe, diese Riesengruppe, die so baut, hat den Hut auf, und das wird jetzt bis 2025 oder sowas zu einem kompletten neuen Stadtteil gemacht. Das heißt, da entsteht ein kompletter neuer Stadtteil, und das ist wohl das erste Viertel oder Quartier, was entstehen soll, ich weiß nicht genau, wie es heißt, mit bürgerlicher Mitbestimmung. Also die wollen quasi, dass dort eine Art Bürgerbeirat mitentscheidet, wie groß ist die Schule, du winkst ab.
Ich glaube,
das ist so ein Mäntelchen.
Ein Feigenblatt. Ne?
Ja, deswegen sage ich, also ich würde mir ja wünschen, wenn es wirklich so wäre. Aber
warum soll denn ein gewinnorientierter Privatinvestor, warum soll der denn da sich von
irgendwelchen... Damit er den Zuschlag kriegt.
Ja, das schon, aber danach ist halt da, weißt du, danach sieht es schon mal ganz anders aus. Es soll
Mitbeteiligung, breite Wege und so weiter. Wir können ja mal schauen, noch ist das völliges Brachland, und ich frage mich dann nur, was passiert dann mit solchen Geschichten wie zum Beispiel dem TV-Club, der auf dem Gelände ja ist, und auch dieser neue Club, so und so heißt der.
Der TV-Club muss ja schon mal umziehen. Der war ja früher, vor 20 Jahren oder so, war der ja auch mal schon ein bisschen Innenstadt
nachher. Da ist der deswegen dorthin gezogen, weil das so Brachland war, und jetzt wird das, ich meine, auch das ist noch eine Weile hin, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts oder sowas, aber faktisch sind das ja dann so, solche Clubs oder was sind dann noch, da ist so ein Karate-Laden irgendwie so, und irgendwelche Kunstprojekte und sowas. Ich kann mir vorstellen, dass die dann jetzt ein bisschen skeptisch auf diese Entwicklung gucken, weil das wenn sich dieses Viertel komplett ändert, sind die doch dann irgendwann die Störfaktoren, oder?
Ich weiß nicht, ob du die letzte Ausgabe vom Neo-Magazin Royal schon gesehen hast.
Die von dieser Woche?
Da hat der Moderator Jan Böhmermann auch erzählt von seiner Stippvisite in einem Kölner Viertel, was auch...
nicht Ehrenfeld, irgendwie was.
Den Namen habe ich jetzt voll komplett vergessen. Das muss wohl irgendwie so im Nordwesten von Köln sein, ein komplett am Reißbrett entstandenes Stadtviertel.
Ich habe mir die Folge gestern Abend angeschaut und war ein bisschen genervt davon, wie naturisch er das gemacht hat, aber ich dachte auch, dass er das aus dem Grund so ein bisschen gesagt hat.
Ja, das Klischee, was er erwartet hat, hat wahrscheinlich auch zugetroffen.
Genau.
Und genauso kann ich mir das auch vorstellen, weil ich meine, guck mal, neu gebaute Wohnungen, du siehst ja, was wenn irgendwo was neu gebaut wird, die Quadratmeterpreise, und wer sich das leisten kann, dort alles hinzuziehen. Und das führt natürlich dann auch zu einem Umgebungsklima und
absolut.
Zu
Da habe ich einen schönen Freizeittipp. Mhm. Wenn ihr mal wirklich komisch angeguckt werden wollt, habe ich jetzt neulich gemacht mit ein paar Freunden, wenn ihr mal komisch angeguckt werden wollt, geht einfach mal spazieren durch diese neu gebauten Wohnanlagen, wo früher die Kasernen in Gohlis drin waren.
Ja.
Siebengrün und sowas. Das sind ja offene Wege. Die Stadt hat ja gesagt, nee, also Gated Communities gibt's bei uns nicht. Hier machen wir wieder schöne Straßen. Das heißt, man kann da wunderbar offiziell durchlaufen.
Ja.
Und da geht er mal mit einem Kind spazieren.
Tut in der Regel normalerweise aber keiner.
Das macht kein Mensch. Und im Gegenteil, du wirst sogar so angeguckt, wie wer läuft hier durch meinen Garten? Also das ist schon
so. Ist es so eine Ecke, wo die Leute mit den Autos dann hinfahren, in ihr Haus reingehen und dann wieder rauskommen, wo es nicht spaziert wird?
Und eigentlich ist es, also dort ist kein öffentlicher Verkehr. Ja, also dort gibt es sogar einen See irgendwie, sind nur durchgelaufen. Wir waren vielleicht eine Gruppe von 5, 6 Leuten. Ich hatte mehrfach den Eindruck, dass die Leute also wirklich die Tür zugemacht haben, weil jetzt so schrecklich lauter Lärm kam. Wir waren, weiß Gott, ganz normale, biedere, erwachsene Menschen mit Kind. Das ist total, total irre. Wir fühlten uns wie, oh scheiße, wir laufen gerade durch Privatgrundstück und dürfen wir nicht lang. Aber es ist definitiv offiziell, man darf da durchlaufen.
Wenn man mal richtig Fun haben will bei Junggesellenabschiede, dann sollte man sich nicht die Leipziger Innenstadt aussuchen, sondern einfach mal durch.
Geht mit eurem Bauchladen durch Siebengrün in Gohlis, durch die alten Kasernen an der Max-Liebermann-Straße, durch die schönen Wohnungen, wo jetzt die ganzen RB Leipzig und Porsche-Stars leben.
Ja.
Und, Stars und Mitarbeiter, Entschuldigung.
Und schmeißen so ein paar Flaschen
über den Zaun. Nee, und dort einfach mal klingeln und fragen, ob sie den Kondom oder Schnaps abkaufen.
Hallöchen.
Weil da haben die auch was vom Großstadtgefühl.
Habt euch doch nicht so, feiert doch mit.
Richtig,
Mensch, mach drauf heute. Du,
Mensch, schöne Terrasse,
hier oben was grillen.
Ja. Genau, ja.
Könnt auch mittrinken.
Genau. Damit hätten wir aber zwei Probleme mit einer Klappe geschlagen. Wir hätten die Junggesellenabschiede los, sie wären in Gohlis. Und zum anderen, wir hätten dort ein bisschen Leben in der Bude. Ich glaube ja, auch diesen Gesichtsausdruck kann man nur in Leipzig sehen oder in Berlin wohl auch. Dieser Blick von diesen Mädchen, Jungmädchenscharen, die sich irgendwie entscheiden, wir machen diesen Junggesellenabschied in Leipzig und da fahren wir am Freitag in die große Stadt. Und wisst ihr was, wir ziehen uns alle gleich an und wir haben so einen Bauchladen und dann fragen wir Passanten so und dann kommst du in Leipzig am Hauptbahnhof an und schon, du bist noch nicht mal aus dem Hauptbahnhof raus und du kriegst mit, das was wir hier tun, hassen die Menschen, die hier leben.
Meinst du, die kriegen
Körper,
das mit?
Das kriegen die mit. Weil inzwischen, also zeig mir doch mal den Zug von Junggesellenabschieden, wo die Leute noch Spaß haben, wenn die auch noch in der Nähe des Innenstadtrings schon sind. Die erleben doch diese Ablehnung, diese Feindseligkeit. Spätestens im Barfußgästchen werden die doch nur noch ausgelacht von irgendwelchen
Leipzigern. Junggesellenabschiede sind auch so beratungsresistent, weil sie ja nicht zum zweiten Mal stattfinden. Das heißt, wenn du einmal das Ding machst und das ist dann ein zweites Mal.
Aber es muss sich doch irgendwo in der tiefsten Provinz müssen doch alte Mumen und Hexen den Kindern die mehr geben, bevor ihr heiratet, zieht euch gleich an, schminkt euch hässlich, macht tolle Motto-T-Shirts, nehmt einen Bauchladen voller Kondome und Schnäpse, macht eine Hose, wo die Sachen abgeschnitten werden und fahrt in eine große Stadt und macht euch richtig zum Ei. Das scheint doch offensichtlich drin zu sein. Die könnten sich doch auch einen schönen Tag einfach machen. Also zwei Sachen gefallen mir. Ich muss auch ganz kurz ranten über Junggesellenabschiede. Das eine, das ist peinlich und doof und irgendwie dämlich, okay? Das andere, was ist denn das für ein Bild von Ehe. Dieses, ich habe noch einmal Spaß im Leben, weil dann beginnt der Ernst. Das ist doch vollkommen idiotisch.
Man merkt, du bist nicht verheiratet.
Das stimmt allerdings. Aber jetzt mal ohne Quatsch, das ist doch absolut absurd, dieses also einmal darf ich es noch richtig krachen lassen. Ich finde, ein Junggesellenabschied doch gerne machen, aber was wir gemacht haben, ist, wir haben den künftigen Bräutigam bluten lassen und haben gesagt, hier komm, du, wir trinken auf deine Kosten und gut ist. Ja. Aber wir ziehen es doch nicht mit pinken T-Shirts anschreiben, da Mutti ist bester drauf und lassen den machen unsere Freunde zum Affen.
Tja.
Also, das sorry, aber das verstehe ich nicht. Aber gut, so werden mir Dinge wie die Ehe, Langzeit ein Mysterium sein, so auch Junggesellenabschiede. Wir schweifen ab. Du hast noch eine
Meldung. Ich habe noch ein paar Sachen abgeschrieben
hier zum Thema
Guido, du bist
halt so unvorbereitet und du bist
ich habe beim Frühstück toll, ich habe beim Frühstück noch ein bisschen im Internet
gesurft hier. Super, du Recherchemaus.
Ich habe noch so ein bisschen Quatsch zum Thema Miete und
Quatsch
und so.
Zum Thema
Miete. Ja, Quatsch zum Thema Miete rausgesucht neben dem Quatsch zum Thema Grundstück.
Liebe Heldstadt.de-Hörer, herzlich willkommen bei Guidos neue Rubrik. Quatsch zum Thema Miete.
Der Monitoring-Bericht zum Thema Wohnen 2016-2017. Ein paar Fakten für euch jetzt hier. Die Angebotsmieten sind stärker gestiegen als die durchschnittlichen Einkommen.
Die Angebotsmieten?
Jawohl.
Was sind denn das?
Das sind Mieten, die dir angeboten werden.
Also Mieten?
Sind stärker gestiegen als die durchschnittlichen Einkommen.
Dafür hättest du nicht die Zeitung lesen brauchen, dafür hättest du einfach
mich
fragen können.
Aber du hast es halt jetzt auch bewiesen. Und die bestehenden Mietverträge, die sind weniger stark gestiegen. So.
Ja.
Normalerweise wird es jetzt zu Problemen führen, wenn die Angebotsmieten stärker steigen als das Einkommen. So. Aber dadurch, dass noch viele, dass der Druck bei den bestehenden Mietverträgen halt nicht so stark ist, hält sich das alles noch so die Waage.
Das heißt, wir haben in Leipzig ein latentes Mietproblem, aber noch kein akutes.
Na, bei uns stehen 19.000 Wohnungen leer. Von den 19.000 Wohnungen sind 10.000 marktaktiv. Das heißt, die fluktuieren.
Du, das sind so Begriffe, die du nie benutzen würdest. Du sagst sie mir gerade, als wärst du da
marktaktiv. Und ich gucke auch kaum auf Flat
dabei. Das sind marktaktive Wohnungen und das ist die Angebotsmiete.
Von 19.000 Wohnungen, wahrscheinlich schlägt jemand, der sich auf dem Grundstücksmarkt rumschlägt.
Was erzählt dieser Typ da? Was erzählt
dieser Wahnsinnige? Um Gottes Willen, Expertengespräch. Von 19.000 Wohnungen sind 9.000 sanierungsbedürftig und 10.000 marktaktiv. So.
Ja, Punkt. Geil.
Und wir haben 579.000 Einwohner und es gibt 333.000 und ein paar zerquetschte Wohnungen in der Stadt.
Das heißt, fast jeder lebt allein. Nee, oder maximal zu zweit. Nee, das ist Quatsch.
Sagen wir es mal so, bei 579.000 Einwohnern und also ich nehme an, dass wir im nächsten Jahr über auf die 600.000
kommen. Die sagen ja immer so 20.000 pro Jahr. Ja, genau. Pro Jahr,
wir werden auf jeden Fall bestimmt im nächsten Jahr die 600.000.
Übrigens, das ist super, wenn man das Auswärtigen erzählt, dass man jedes Jahr hier eine Kleinstadt in Leipzig anpflanzt, diese Zahl beeindruckt. Nächstes Jahr sind wir 600.000, sagst du.
Glaube ich, da glaube ich
fest. Dann haben wir so knapp
333.000 Wohnungen. Das heißt, wenn wir alle Single-Haushalte führen würden, würde es nicht mehr klappen.
Na, wobei das ja auch die Wohnungen sind, die wahrscheinlich anteilig am teuersten sind. So Single-Wohnungen und Kleinfamilienwohnungen, ne? So mit drei Zimmern und sowas.
Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich glaube, es hängt dann doch schon mehr vom Stadtteil ab,
in den du
ziehen willst. Begehrte Lagen und sowas. Hat sich an Leipzig auch sehr stark selektiert. Immer stärker in den letzten Jahren.
Das ist schon. Naja. Was ist so der Stadtteil, wo man jetzt hinzieht, wenn man als neu nach Leipzig kommt, wo man immer noch Südvorstadt oder?
Also ich glaube, die wollen alle.
Der Osten ist es noch nicht.
Reutnitz vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, die wollen alle möglichst zentrumsnah und Reutnitz sieht ja auf der Landkarte zumindest schon so ein bisschen zentrumsnah aus noch. Ja, ich glaube, das ist schon
so. Aber Südvorstadt ist ja ungebrochen attraktiv nach wie vor.
Ja.
Hat sich auch verändert.
Da gibt's auch nicht mehr viel.
Waldstraßenviertel war mal total in. Gefühlt ist das aber auch ein bisschen durch, ne? Also da wohnt man halt.
Ich glaube, so Lindenau, die Ecke da oben, das ist alles, das kommt.
Aber Osten noch nicht so ganz, ne? Also so Eisenbahnstraße, das dauert noch ein bisschen.
Nicht so richtig cool. In der Georg-Schwarz-Straße war ich neulich.
Oh Gott, ich auch.
Möchte nicht hinziehen unbedingt. Ist noch nicht so. Ein bisschen warten noch.
Aber vielleicht schmecken doch die Döner, um den Kreis zu schließen zum Anfang.
Man hat doch noch so einen kleinen Eindruck davon, wie es ausgesehen hat zur DDR-Zeit.
Ja, oder auch in der Zeit in den 90ern, wo ich nach Leipzig gekommen bin. Gut, ich habe auch tatsächlich in Lindenau gewohnt und die Georg-Schwarz-Straße ist mir da durchaus auch vertraut, aber die hat sich nicht wahnsinnig weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Ja. Und das hatte ja aber auch einen gewissen Charme, muss man ja sagen. Also wir haben zwar alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was du wohnst am Lindenauer Markt, das war so dieses, wie du wohnst in Ankara, so. Aber wie komme ich jetzt zum Ankara? Das meinte ich gar nicht. Wie heißt die Hauptstadt von Albanien? Ich rede mich gerade auf den Kragen.
Alexa,
wie heißt die Hauptstadt von Albanien? Tirana, ich meinte Tirana, danke schön.
Das lag mir auf den Lippen.
Ja, natürlich, als würdest du irgendwie in Tirana wohnen. Danke, Alexa. Ich wollte nur sagen, damals war Lindenau das absurdeste Viertel weit draußen. Und jetzt ist die Georg-Schwarz-Straße ja schon so, du musst da durch, wenn du nach Böditz-Ehrenberg willst und so, sondern nach Leutsch. Mhm. Und das ist immer noch so ein bisschen der alte Charme, aber auch da, glaube ich, verändert sich gerade viel. So aus den Cafés werden gerade Bioläden und so. Aus den Galerien werden Dönerbuden. Galerien zu Dönerbuden.
Dann kommen die Bäckerketten.
Dann kommen die Bäckerketten. Oh Mann.
Irgendwann ist der Spaß vorbei.
Klingen wir wie frustrierte alte Menschen? Nein, wir leben schon gerne in dieser Stadt,
überhaupt oder? Nicht. Ja, auf jeden Fall.
Aber wir gucken eben auf manche Dinge. Komm, wir gehen jetzt zum Karli-Beben.
Wir sind nur nicht so tagesaktuell.
Wir gehen jetzt zum Karli-Beben, komm. Guido, ich muss dich noch überzeugen. Liebe Hörer, wir müssen jetzt einfach Schluss machen, weil ich jetzt Guido überzeugen will davon, noch ein bisschen YOLO, Halligalli, Drecksau-Party zu machen auf der Karl-Liebknecht-Straße.
Einfach mal so ungestraft ein paar Flaschen auf die Straße schmeißen.
Richtig, richtig. Einfach mal schön zwischen die das Gleisbett irgendwie eine Flasche zu daddeln. Vielleicht setzen wir uns aber einfach
Auf dem Fahrradweg macht es mehr Spaß. Ja. Auf dem Gleisbett stürzt niemand, aber Fahrradweg gibt richtig Fun.
Vor
allem Montagmorgen, wenn alle zur Arbeit radeln.
Vielleicht trinken wir auch einfach eine schöne Apfelschorle auf meinem Balkon.
Ja. Gut, das war's für heute.
Kommentare bitte in die Kommentarspalten. Wenn ihr uns bei iTunes, nein, das heißt nicht mehr iTunes, habe ich mir sagen lassen.
Wenn ihr uns bei Apple Podcasts hört, dann gibt es uns
Sterne, Likes, Daumen Stern. Hoch. Gibt's da Sterne? Ja, gibt's da Sterne?
Ich glaube, da gibt's 5 Sterne.
Gib uns bitte Sterne bei Apple Podcasts. Das sagt der Mensch, der von Apple-Geräten überhaupt keine Ahnung hat. Sagt es euren Freunden, dass es uns gibt. Schreibt uns keine Mails, außer wenn ihr Guido ärgern wollt. Hört euch die alten Folgen an. Und wenn ihr ganz, ganz brav seid,
kommen wir auch mal wieder.
Und wenn ihr aufhört, Leipzig durchzugentrifizieren, dann kommen wir auch bald wieder.
Ja.
Guido, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Es war
mir, möchte ich wirklich sagen, eine innere City-Tunnel-Durchfahrt. Und zwar mit einer von diesen rot-grauen Zügen, nicht mit den grün-grauen Zügen.
Mit oder ohne Graffiti?
Es gibt keine ohne. Tschüss.
Tschüss.